RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Nach dem Amoklauf an einer Schule im österreichischen Graz hat sich die Zahl der Opfer auf 10 erhöht. Zudem hatte sich der 21-jährige Täter selbst erschossen. Die Hintergründe sind weiter unklar, wie ARD-Reporterin Anna Tillack berichtet.
Er hat die Schule offenbar nicht abgeschlossen, war aber auf dieser Schule. Es gab die Information, dass er wohl einen Abschiedsbrief geschrieben haben soll. Der war wohl an seine Eltern adressiert, also er hat sich darin verabschiedet. Aber die Polizei sagte, dieser Brief gibt auch noch keinen Hinweis auf das Motiv. Und das ist momentan das große Fragezeichen eigentlich. Deswegen ermittelt die Polizei auch noch auf Hochtouren, weil man sich immer noch nicht erklären kann, warum er und wie er genau in diese Schule eingedrungen ist. Denn er hatte ja auch 2 Waffen dabei, die er legal erworben hat.
Nach der Vorstellung des neuen Verfassungsschutzberichts hat Bundesinnenminister Dobrindt zu mehr gesamtgesellschaftlicher Verantwortung beim Vorgehen gegen Extremisten aufgerufen. Dobrindt sagte in den ARD-Tagesthemen, im Fokus der Behörden stünden junge Rechtsradikale, die sich im Netz zusammenschließen.
Wir sind da nicht blind, sondern wir schauen darauf und wir haben auch gerade in den letzten Wochen einen Schlag gegen solche Personen, die sich organisieren, getätigt, die Anschläge geplant haben. Wir sind wachsam, aber vor Ort müsste das auch früher auffallen und dann müsste man natürlich dagegen etwas unternehmen. Dazu braucht es auch die finanziellen Mittel. Man braucht erheblich mehr an Prävention und dazu sind auch alle mit in der Verantwortung, nicht nur der Bund.
Bundesinnenminister Dobrindt in den ARD-Tagesthemen. Kalifornien hat rechtliche Schritte gegen die Entsendung von Soldaten durch die US-Regierung eingeleitet. Gouverneur Newsom stellte einen entsprechenden Eilantrag bei einem Bundesgericht. Damit will er verhindern, dass die Trump-Regierung Nationalgardisten und Marineinfanteristen bei Razzien gegen Einwanderer in Los Angeles einsetzt. Die Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gehen trotz eines Versammlungsverbots in Los Angeles weiter. Die Polizei meldete knapp 100 Festnahmen an einem Abend. Der Künstler Günther Uecker ist tot. Wie sein Verlag am Abend mitteilte, starb Uecker in Düsseldorf im Alter von 95 Jahren. Der gebürtige Mecklenburger gilt als einer der wichtigsten deutschen Nachkriegskünstler. Er schuf weltbekannte großformatige Nagelreliefs auf Leinwänden, aber auch auf Objekten wie Stühlen oder Klavieren. Noch in hohem Alter gestaltete er 4 große blaue Glasfenster für den Schweriner Dom. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage viel Sonne und meist trocken, im Südosten vereinzelt Schauer, bei 16 Grad direkt an der See und bis 28 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag sonnig bis 33 Grad und auch am Freitag viel Sonne bis 34 Grad. Es ist 3.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Wir schauen zunächst auf die A1 Fehmarn Richtung Lübeck. Die ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen einer Nachtbaustelle noch bis 5 Uhr früh gesperrt. Und die A100 Wilmersdorf-Wedding ist zwischen Spandauer Damm und Kurfürstendamm noch bis 5 Uhr voll gesperrt. Dadurch staut sich dort der Verkehr. Das war's. Mehr Infos gibt's hier nicht auf meinem Verkehrscomputer. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info mit Carsten Thiele an Ihrer Seite um kurz nach 3. Ich freue mich, dass Sie sich um diese Uhrzeit für die ARD Infonacht entschieden haben. Eine Nacht, in der wir zumindest ein bisschen sacken lassen können, was da gestern in Graz passiert ist. Der Amoklauf im Bundesoberstufenrealgymnasium. Ein ehemaliger Schüler hat dort auf Jugendliche und Lehrer geschossen. Danach hat er sich selbst getötet. Österreichs Bundespräsident van der Bellen spricht von einem Horror, der nicht in Worte zu fassen ist. Und Kanzler Stocker nennt es eine nationale Tragödie. Wie kann sowas immer und immer wieder passieren? Und wie können solche unfassbaren Taten verhindert werden? Dazu hören Sie gleich ein Interview mit einer Psychologin. Erstmal fasst Wolfgang Fichtel zusammen, was über die Tat bisher bekannt ist.
Die Lage war lange unübersichtlich. Wilde Spekulationen auf Social Media. Von der Polizei Steiermark erstmal nur die Bestätigung. Polizeigroßeinsatz am Borg-Dreier-Schützengasse, am Bundesoberstufen-Realgymnasium, eine weiterführende Schule nicht weit weg vom Hauptbahnhof. Schreie, Schüsse am Borg, das waren die ersten Notrufe, die die Polizei erreicht haben. Um Punkt 10 Uhr vormittags. Da hatte der mutmaßliche Täter schon geschossen. Getötet hat er am Ende auch sich selbst. Es ist Tag 100 der neuen österreichischen Regierung im Amt und auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker wollte eine ganz andere Bilanz ziehen. Stattdessen steht er tief erschüttert an der Seite seines Innenministers nahe dem Tatort in der trauernden Stadt Graz.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Borg Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie, die uns zutiefst erschüttert.
Wortkarg, Österreichs Innenminister Gerhard Karner. Es gibt so viele Fragen, die er noch nicht beantworten will. Die Opferzahlen, alle wissen, es könnten noch mehr werden. Schülerinnen und Schüler waren es vor allem, eine Lehrkraft, heißt es, aber nicht bestätigt. Erschossen im ehemaligen Klassenzimmer des Täters, heißt es ebenfalls, und im Klassenzimmer daneben. Aber keine zwei Täter, wie zwischendurch vermutet, das wenigstens bestätigt der Innenminister.
Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, dass es sich hier um einen Einzeltäter gehandelt hat.
Kein Kommentar zum möglichen Motiv. Über Mobbing an der Schule wurde öffentlich spekuliert, aber nicht von Polizei und Minister. Nur so viel. Der mutmaßliche Täter ist ein 21-Jähriger aus der Gegend, ein ehemaliger Schüler dieser Schule, aber ohne Abschluss. Was man auch weiß, er war mit zwei Waffen in seiner ehemaligen Schule aufgetaucht, wohl eine Pistole und ein Gewehr, Schrotgewehr vielleicht. Beide Waffen besaß er legal, er hatte jedenfalls eine Waffenbesitzkarte und er war vorher nicht aufgefallen, nicht bei der Polizei. Alles andere wird noch ermittelt. Die Schülerinnen und Schüler werden psychologisch betreut, wurden evakuiert in eine Halle in der Nähe der Schule. Schulfrei, sagt die Bürgermeisterin der Stadt Graz, die ganze Woche. Aber die Schülerinnen und Schüler sollen bitte beisammenbleiben, zusammen trauern in einem geschützten Raum. Gut beschützt. Das ganze Land trauert mit ihnen, sagt der Bundeskanzler.
Unser Land steht in diesem Moment des Entsetzens still.
Stilles Gedenken, vormittags und zwar österreichweit, um Punkt 10 Uhr, der Stunde, als es geschah in Graz. Und es wird 3 Tage Staatstrauer geben, alle Flaggen auf Halbmast, keine Veranstaltung und erstmal auch keine politische Diskussion. In knapp 3 Wochen beginnen in Österreich die großen Sommerferien. Darauf hatten sie sich auch am Gymnasium in Graz gefreut.
Wolfgang Fichtel berichtete. 11 Menschen sind gestorben bei diesem Amoklauf an der Schule in Graz und es gibt viele Verletzte. Wie kommt es immer wieder zu solchen Amoktaten und wie können sie vielleicht verhindert werden? Darüber hat meine Kollegin Romy Hiller bei Tagesschau 24 mit der forensischen Psychologin Caroline Roschti gesprochen und sie zunächst gefragt, was ist an dieser Tat in Graz auffällig?
Naja, zunächst einmal haben wir seit längerem im deutschsprachigen Raum eine Tat an einer Schule, also eine Amoktat an einer Schule, bei der sehr viele Menschen angegriffen und zum Teil auch getötet wurden. Was weniger ungewöhnlich ist in diesem Phänomen ist, dass es ein ehemaliger Schüler ist, der quasi an die Schule, an der er gewesen ist, zurückgekommen ist.
Das heißt ja, der Täter soll, so berichten zumindest österreichische Medien, in der Schule, wo er jetzt dieses Blutbad angerichtet hat, gemobbt worden sein. Das ist allerdings Jahre her. Der Täter ist ja jetzt 21 Jahre alt gewesen. Wie nachhaltig kann denn Mobbing die Psyche eines Menschen beeinflussen?
Also die Erkenntnisse zu zielgerichteten schweren Gewalttaten an Schulen sind die, dass wir einen zentralen Missstand bei diesen Personen haben. Das kann Mobbing sein, kann aber auch eine andere Erfahrung sein, dass die Schule zum Beispiel schuld ist am Nichterreichen der Ziele. Und dass dieser Missstand nicht bewältigt werden kann, dass da wenig Coping-Mechanismen sind, vielleicht auch wenig Unterstützung. Und aus diesem Missstand heraus, der eben nicht gelöst werden kann, ergibt sich dann die Schuld bei jemand anderem und ja, sozusagen dann auch ein Weg zur Gewalt, dass jemand anderes sterben muss dafür. Und also in diesen speziellen Fällen ist es dann auch so, dass bestimmte Identifikationsprozesse stattfinden können, dass man sieht, dass derartigen Tätern im Internet zum Beispiel auch ein Forum geboten wird und man bekannt werden kann durch eine derartige Tat für etwas zu stehen, sozusagen.
Der Täter, so ist jetzt bekannt geworden, hat offenbar einen Abschiedsbrief hinterlassen, was ja jetzt nicht für eine Kurzschlussreaktion spricht. Aber die Tatsache, dass er sich selbst gerichtet hat, war das ebenfalls Teil seines Plans? Was meinen Sie?
Also es ist relativ häufig bei der Dynamik Amok an Schulen so, dass die Täter auch den eigenen Suizid im Skript haben. Im Vorfeld haben wir auch suizidale Anzeichen, Hoffnungslosigkeitsäußerungen oder auch Suizidäußerungen als Warnsignale hingehend.
Ja, wenn Sie von Hoffnungslosigkeit sprechen, davon, dass eben viele Täter Suizidgedanken haben, wenn das Warnsignale sind für solche Amoktat, müssten wir dann einfach aufmerksamer werden?
Es ist oft so, dass die Warnsignale bei der Peer Group sind, bei den Mitschülerinnen und Mitschülern oder auch bei der Gruppe der Gleichaltrigen. Und dass diese Warnsignale dann letztendlich auch zu einer verantwortungsvollen erwachsenen Person kommen müssen. Und es da mehr Sensibilisierung bedarf, sich mitzuteilen, wenn man sich Sorgen um jemanden macht oder auch wenn man Angst vor jemanden hat. Durch dieses Mitteilen können dann Prozesse in Gang gebracht werden, um einem Menschen Unterstützung sozusagen anzubieten.
Wie kann man denn vorbeugen? Gibt es eine Art Prävention, die wirksam ist?
Also in Deutschland ist es so, dass wir Krisenteams an Schulen haben, in denen es darum geht, auch präventiv zu arbeiten, auch im Bereich der Gewaltprävention und dort Sensibilisierung zielgruppenspezifisch vorzunehmen, einmal bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Lehrkräften hinzuschauen, was bedeutet es, wenn jemand zum Beispiel auch eine Todesdrohung äußert oder eine suizidale Äußerung, Hoffnungslosigkeitsäußerung. Dass das einmal von Lehrkräften hingeschaut wird, aber auch natürlich die Mitschülerinnen und Mitschüler sich mitteilen, man dann dort hinschaut. Und dieses Krisenteam sollte nicht nur innerschulisch vernetzt sein, sondern auch außerschulisch vernetzt sein. Zu professionellen Fachkräften, das kann Psychiatrie, Psychotherapeuten, aber auch andere Beratungsstellen sein. Die Krise, in der der Mensch sich befindet, kann ja sehr individuell sein, um dann, wenn ein grenzüberschreitendes Verhalten gezeigt wurde, wie zum Beispiel eine Drohung, zwar auch zu sagen, okay, das geht so nicht, aber auch zu gucken, warum ist das passiert, ist diese Person in einer Krise und dann Unterstützungsmaßnahmen anzubieten.
Aber dieses interdisziplinäre Netzwerk, von dem Sie sprechen, dieses Weitergeben von Informationen, von Warnsignalen, um eben früh warnen und Auffälligkeiten weitergeben zu können, ist das überhaupt umsetzbar? Wir haben ja ein föderales Schulsystem, wir haben die ärztliche Schweigepflicht. Wie lässt sich das überhaupt in der Realität umsetzen?
Ja, also wir haben Schweigepflicht und das ist auch gut so. Wenn es aber um Eigen- oder auch um Fremdgefährdung geht, dann kann man Informationen weitergeben. Und es geht ja auch nicht nur um ein Weitergeben von Informationen, sondern natürlich auch mit der Person, um die es geht, zu sprechen und gemeinsam Unterstützungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Also einmal Unterstützungsmöglichkeiten ausarbeiten und auf der anderen Seite aber dürfen wir bei Eigen- oder auch Fremdgefährdungsaspekten Informationen weitergeben.
Das Kriseninterventionsteam jetzt in Graz, das kümmert sich jetzt um traumatisierte Mitschüler, die natürlich mit dieser Schockerfahrung zurückbleiben. Wie ist diese Erfahrung für Sie einzuordnen?
Naja, genau, wie Sie gerade sagen, zunächst einmal ist da ein Schockzustand, eine ganz, ganz hohe Belastung, riesengroßer Stress, der sich in den nächsten Tagen auch in Belastungsreaktionen zeigt, der verschiedensten Art, nicht gut schlafen können, immer wieder daran denken müssen, Angstgefühle. Und da gilt es einmal zu identifizieren, wer welche Hilfe braucht, also Kreise der Betroffenheit, wer braucht mehr Unterstützung, wer braucht weniger Unterstützung, Gesprächsangebote bereit, Entlastung schaffen für die Person und dann natürlich werden einige auch langfristige Unterstützung, das heißt therapeutische Ansätze benötigen.
Sagt die forensische Psychologin Caroline Roschdi im Interview mit meiner Tagesschau24-Kollegin Romy Hiller.
Die ARD-Infonacht.
Was kann man tun, um den russischen Präsidenten Putin zu stoppen, damit der Ukraine-Krieg endet? Waffenlieferungen an die Ukraine sind nicht die einzige Möglichkeit. Sanktionen können auch helfen, um Putins Kriegskasse empfindlich zu treffen. Die EU-Kommission hat jetzt ein neues Sanktionspaket gegen Russland vorgelegt. Paket Nummer 18. Einzelheiten von Thomas Spickhofen.
Für Ursula von der Leyen ist die Sache ganz klar.
With this package, we step up pressure on Russia.
Mit diesem Sanktionspaket erhöht die EU den Druck auf Russland, sagt die Kommissionspräsidentin. Und das Ziel sei ganz klar, es müsse einen vollständigen Waffenstillstand geben, mindestens 30 Tage ohne Vorbedingungen.
Objective is very clear. We are reiterating the call for a full, unconditional ceasefire of at least 30 days.
Es ist das inzwischen 18. Sanktionspaket, das die EU nun auf den Weg bringt. Den seit 2,5 Jahren geltenden Ölpreisdeckel will die Kommission von 60 auf 45 Dollar pro Barrel russischen Öls herunterschrauben. Damit reagieren wir auf die Marktbedingungen, sagt von der Leyen, denn inzwischen bewegt sich der normale Marktpreis sowieso schon in der Nähe der 60 Dollar. Auch weitere 77 Frachtschiffe der sogenannten Schattenflotte kommen auf die Sanktionsliste. Damit dürfen mehr als 400 dieser Schiffe keine Häfen in der EU mehr anlaufen. Das lohnt sich, erklärt Kaya Kallas, die Außenbeauftragte der EU.
After our last sanctions package, the 17th sanctions package, the oil exports from Russia via the Black Sea and Baltic Sea routes.
Nach unserem letzten Paket, dem 17., sind die Ölexporte über das Schwarze Meer und die Ostsee innerhalb einer Woche um 30% runtergegangen. So können wir verhindern, dass ihre Kriegskasse auffüllt.
We prevent them from refilling their war chest.
Noch schwieriger wird es nach den Vorschlägen der Kommission auch für russische Banken. Das internationale Finanzsystem SWIFT soll für die bereits auf der Sanktionsliste stehenden Banken komplett gesperrt. Die Liste soll um weitere 22 russische Banken ergänzt und auch auf Finanzanbieter in Drittstaaten ausgeweitet werden. Außerdem schlägt die Kommission Sanktionen für die Pipelines Nord Stream 1 und 2 vor. Europäischen Unternehmen soll es komplett untersagt werden, sich dort in irgendeiner Weise noch geschäftlich einzubringen. Es werde keinen Weg zurück in die Vergangenheit geben, sagt von der Leyen.
There is no return to the past.
Den Sanktionsvorschlägen müssen nun die 27 Mitgliedsländer der EU zustimmen. Insbesondere über den Ölpreisdeckel soll auch beim G7-Gipfel in der kommenden Woche in Kanada gesprochen werden, um ihn über die EU hinaus wirksam zu machen.
Diese Woche läuft ja in Nizza die UN-Ozeankonferenz. Dort treffen sich Politiker, Wissenschaftler, Umweltaktivisten, um gemeinsam Lösungen zu finden, damit es den Meeren besser geht. Ein großes Problem ist neben dem Müll, dass die Meere immer wärmer werden. Und das gilt auch für die Nord- und für die Ostsee. Mein NDR-Kollege Alex Franz hat darüber mit Tim Kruschke gesprochen. Er ist Experte für maritime Klimafragen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Die erste Frage an den Experten beginnt mit einem Blick auf die Temperaturen. Die Nordsee war im Frühjahr durchschnittlich 8,7 Grad warm, der deutsche Teil der Ostsee durchschnittlich 5 Grad warm. Wie sind diese Temperaturen einzuordnen?
Tatsächlich für die Nordsee als Ganzes sind das die wärmsten Temperaturen, die wir jemals verzeichnet haben für ein Frühjahr. Frühjahr heißt jetzt hier März, April, Mai. Haben wir so in der Form noch nie gemessen für die Nordsee als Ganzes. Und regional ist es durchaus noch unterschiedlich. Also gerade die Bereiche der östlichen Nordsee, vor der norwegischen Küste, vor der dänischen Küste, da sehen wir Temperaturabweichungen bis zu 2 Grad über dem Langzeitmittel. Für die Nordsee als Ganzes war es ein knappes Grad über dem Langzeitmittel. Beides aber schon extrem.
Die Vermutung, dass das direkte Folgen des Klimawandels sind, liegt ja nah. Ist das so?
Das ist so. Es ist immer so kurzfristig, auch für eine Jahreszeit, wird viel geprägt durch das lokale Wettergeschehen. Wir hatten jetzt das Frühjahr hier, gerade auch in Norddeutschland, genauso in UK, wo es extrem sonnig war. Das prägt dann sehr die Meeresoberflächentemperatur. Aber das alles überlagert einen langfristigen Erwärmungstrend. Und ohne den würde es diese Extreme in der Form so auch nicht geben. Also für die Nordsee machen wir insgesamt diese Analyse schon seit 1969, damals noch in anderer Form, können aber da sagen, dass die Nordsee als Ganzes sich schon um 1,2 Grad im Mittel erwärmt hat und dann kommen eben solche Schönwetterperioden obendrauf und treiben dann das Ganze zu Rekordtemperaturen.
Wie funktionieren diese Messungen?
Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Datenströme, auch so, die bei uns eingehen. Das eine ist tatsächlich, es gibt feste Messstationen. Auch wir als Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie unterhalten Messnetz von Stationen in Nordsee und Ostsee. Die sind da fest verankert, können sich ein bisschen vorstellen wie so eine Boje, die da rumschwimmt und in verschiedenen Wassertiefen dann Temperatur, unter anderem auch Salzgehalt, Strömung und so weiter und so misst. Das ist eine Art von Daten. Dann ist tatsächlich das Schiffe die ganze Zeit, wo sie übers Meer fahren, Temperaturen messen und diese Daten in internationale Datenbanken einspeisen. Und last but not least, zumindest für die Oberfläche, können wir auch Satellitendaten auswerten und auch das tun wir. Und diese ganzen Daten bringen wir dann zusammen mit statistischen Verfahren und kriegen so ein flächendeckendes Bild für die gesamte Nordsee, für die gesamte Ostsee und wie sich das auch regional unterschiedlich darstellt.
Welche Folgen haben denn solche hohen Temperaturen langfristig für Nord- und Ostsee?
Also das eine ist, dass diese Temperaturen insbesondere für das Ökosystem relevant sind, für Tier- und Pflanzenwelt in den Meeren. Da ist das schon ein enormer Stressfaktor. Also für Pflanzen, die fühlen sich dann unter Umständen in diesem Temperaturfenster nicht mehr wohl. Bei Tieren ist es so, dass die Reproduktion, der Nachwuchs hängt daran. Bei bestimmten Sorten schlüpft dann der Nachwuchs gar nicht mehr, wenn es zu warm ist, gerade im Frühjahr. Und die andere Sache aber, die, ich bin Klimawissenschaftler, die mich auch umtreibt, ist, dass die Temperatur ist auch ein wesentlicher Treiber des Meeresspiegelanstiegs. Ne? Warmes Wasser dehnt sich aus, braucht mehr Platz, das Wasser steigt. Und da ist, wie gesagt, die Temperatur auch ein wesentlicher Faktor bisher. Meeresspiegelanstieg, auch der ist jetzt schon für uns messbar, beobachtbar. Und der wird halt eben auch die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte weiter voranschreiten und bringt eine enorme Herausforderung für uns.
Inwiefern sind denn diese Temperaturen überhaupt noch einzudämmen in den nächsten Jahren und lässt sich dieser Trend überhaupt noch irgendwie zurückdrehen?
Das ganze Phänomen des menschengemachten Klimawandels hängt ja stark an unseren Treibhausgasemissionen. Und bei den Temperaturen ist es tatsächlich so, dass wenn es uns gelänge, die Treibhausgasemissionen zu stoppen praktisch, gegebenenfalls sogar CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, dann würde die Temperatur relativ schnell reagieren. Würden wir relativ schnell Druck vom Kessel nehmen und sogar vielleicht eine Verbesserung bewirken können. Einer ist tatsächlich beim Meeresspiegelanstieg, den ich eben angesprochen habe. Das ist ein sehr träge reagierendes System. Da prägen wir jetzt eigentlich schon, was für die nächsten, ich sagte es gerade, Jahrhunderte passieren wird. Ein Meter Meeresspiegelanstieg ist keine Frage mehr ob, sondern nur eine Frage des Wanns. Aber das ist der entscheidende Punkt. Auch da haben wir noch was in der Hand, weil wir bestimmen, dass Tempo neben der Meeresspiegel steigt und letztendlich auch das Level, auf dem man sich in ein paar Jahrhunderten mal irgendwie einpegeln wird. Also da können wir noch was tun und je schneller wir etwas tun, umso besser. Es ist dringend notwendig.
Welchen Anteil hat auch die moderne Schifffahrt an diesen Entwicklungen?
Die moderne Schifffahrt hat auch ihren Anteil. Ich meine, wenn Sie mal im Hamburger Hafen sind, dann sehen Sie, was das für Riesenpötte sind, die enorme Mengen an fossilen Brennstoffen verbrennen, um zu fahren. Klar, die haben auch einen Riesenanteil. Auch da ist die Technik gefragt, Lösungen zu finden, wie man das deutlich klimafreundlicher gestalten kann, als es in der Vergangenheit der Fall war.
Im südfranzösischen Nizza läuft gerade auch die UN-Ozean-Konferenz. Was erhoffen Sie sich von diesem Treffen? Wie blicken Sie darauf?
Ich erhoffe mir ganz klar von den Entscheidungsträgern, auch von politischer Seite, dass man echte, ernst gemeinte Maßnahmen ergreift, um die Meere als Ganzes zu schützen. Sowohl den Umweltbereich, also das Biogeschehen in den Meeren, aber eben auch im Hinblick auf Klimaschutz. Da hoffe ich drauf, da baue ich drauf und da glaube ich auch dran, dass da direkte Beschlüsse rauskommen, die uns helfen an der Stelle.
Sagt Tim Kruschke, er ist Referent für maritime Klimafragen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
Der Stichtag.
So, jetzt tauchen wir ein in die Zeit des Ost-West-Konfliktes nach dem Zweiten Weltkrieg. Konkret schauen wir auf die sogenannte Agentenbrücke, die eigentlich Glienicker-Brücke heißt und in die Geschichte des Kalten Kriegs einging. Heute vor 40 Jahren fand auf dieser Brücke der zweite Agentenaustausch statt. Caroline Henkenbehrens blickt zurück.
Es ist Mittagszeit, als es ernst wird auf der Glienicker Brücke. Die Brücke über die Havel zwischen Potsdam und West-Berlin mit dem weißen Grenzstrich genau in der Mitte, sie ist nicht zum ersten Mal Schauplatz des Kalten Krieges.
Westöstlicher Agentenaustausch in Berlin.
Hektische Aktivität. Ein blauer Kombi mit US-Kennzeichen rollt von westlicher Seite auf die Brücke. Darin sitzen die vier östlichen Agenten, die in den USA wegen Spionage verurteilt worden sind.
Diese vier einstigen Ostspione verschiedener Nationalitäten sollen gegen 25 Westspione ausgetauscht werden, die aus den Gefängnissen des jeweiligen Klassengegners kommen. Alles ist minutiös geplant. Zuerst sollen die Westagenten über den weißen Strich.
Ein leerer Bus rollte auf die Brücke und stellte sich quer zur Fahrbahn.
In diesen Bus sollen die Westagenten jetzt einsteigen. Zwei wollen in der DDR bleiben. Ihnen ist zugesichert worden, dass sie dort nicht mehr strafverfolgt werden. Die anderen 23 laufen im Gänsemarsch, einer nach dem anderen, über den weißen Strich und steigen in den querstehenden Westbus ein. Einer von ihnen ist Eberhard Fetgenheuer.
Es war ein so erhebendes Gefühl, über diesen weißen Strich zu fühlen und diese Gewissheit zu haben, sie können dir jetzt nichts mehr tun.
Eberhard Fetgenheuer spionierte für den US-Auslandsgeheimdienst CIA als Hobbyagent. Die vier Ostspione hingegen waren Top-Agenten, kundschafteten zum Beispiel in den USA Rüstungspläne aus. Zur Zeit des Kalten Krieges blüht das Spionagewesen. Es wird abgehört und ausgespäht, was das Zeug hält. 1963 warnen westdeutsche Geheimdienste die Bevölkerung.
Der Agent kann in dieser Menge sein. Sein besonderes Merkmal ist seine für uns alle gefährliche Unauffälligkeit.
Wer als Spion enttarnt wird, dem drohen im Westen wie im Osten hohe Gefängnisstrafen. In der DDR werden bis 1981 manche Agenten oder sogenannte Saboteure sogar hingerichtet. Auch deswegen haben die Austausche einen hohen politischen Wert. Der Austausch im Juni 85 auf der Glienicker Brücke ist die zweite und größte von insgesamt drei Übergaben an dieser Stelle. Jahrelang wird zwischen USA, UdSSR und DDR gepokert und verhandelt. Das übernehmen vor allem der US-Diplomat Richard Byrd und Ostanwalt Wolfgang Vogel. Auch die Bundesrepublik ist beteiligt, betont damals Regierungssprecher Friedhelm Ost.
Die Bundesregierung freut sich, dass es möglich war, einer Zahl von Menschen zu helfen, die in Not waren. Die Bundesregierung hat das Mögliche getan, um der Aktion zum Erfolg zu verhelfen.
Berühmt geworden ist die Glienicker Brücke auch durch Hollywood. Mit Bridge of Spies verfilmt Steven Spielberg den ersten Austausch aus den 60er Jahren.
Viele Personen sind dagegen, dass dieser Austausch je stattfindet.
Wir lassen den Mann nicht hier zurück.
Die Dinge brechen auseinander.
Ganz so spektakulär liefen die Austausche auf der berühmt gewordenen Brücke in der Realität dann doch nicht ab. Auch am 11. Juni 1985.
Schon wenige Minuten später war die Glienicker Brücke wieder in ihren Dornröschenschlaf versunken.
Gerade einmal 30 Minuten hat er gedauert, der zweite Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke. Heute vor genau 40 Jahren.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Martin Roschitz. Spannende Halbfinals in der Basketball-Bundesliga und der erste Finalteilnehmer steht fest. Der FC Bayern München hat sich in der Halbfinalserie mit 3:1 gegen den Außenseiter aus Heidelberg durchgesetzt. Allerdings mussten die Bayern in Spiel 4 auswärts in Heidelberg lange zittern und sogar in die Verlängerung. Nach der Verlängerung stand allerdings ein 94:82 Erfolg für die Münchner. Der Finalgegner der Bayern wird am Donnerstag ermittelt, denn die Würzburger haben in der Halbfinalserie gegen Ulm das entscheidende fünfte Spiel erzwungen und die Ulmer denkbar knapp mit 78:77 geschlagen. Mike Küster.
Würzburg legte gleich mit Volldampf los, lag schon nach 5 Minuten mit 7 Zählern in Führung. Vor allem Würzburg Seljas zu Beginn mit einer überragenden Dreierverwertung. Trotzdem blieben die Schwaben dran und lagen zur Halbzeit nur mit 41:44 in Rückstand. Nach der Pause weiter von beiden Mannschaften viel Tempo, aber die Fouls häuften sich, vor allem auf Würzburger Seite. Zu Beginn des vierten Viertels schien dann freilich alles für Ulm zu laufen. Jackson und Wank mussten jeweils nach dem 5. persönlichen Foul vom Feld. Ulm lag bis 8 Sekunden vor der Schlusssirene mit 1 Zähler vorne, ehe Minz die Partie mit einem Wurf aus der Halbdistanz tatsächlich noch drehen konnte. Am Ende gewinnt Würzburg hauchdünn mit 78:77 und erzwingt damit ein entscheidendes 5. Spiel in Ulm.
Zum Fußball. Da gibt es das nächste Team, das sich für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert hat. Australien ist dabei. Kevin Poveska.
Als 10. Mannschaft haben sich die Australier mit einem 2:1 Auswärtserfolg in Saudi-Arabien einen der begehrten WM-Plätze gesichert. Dabei erzielte St. Paulis Offensivmann Connor Metcalf den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Bei den Qualifikationsspielen in Europa für die Weltmeisterschaft 2026 ließen die Niederländer mit einem 8:0 Sieg Gegner Malta nicht den Hauch einer Chance. Oranje ist damit nach 2 Siegen aus 2 Spielen voll im Soll. Ähnlich ist die Situation auch für die österreichische Nationalmannschaft. Auch die ÖFB-Auswahl hat mit einem 4:0 Auswärtssieg in San Marino den 2. Sieg im 2. Spiel eingefahren und ist überhaupt nur angetreten, weil die Partie sonst wohl als verloren gewertet worden wäre. Das Team von Ralf Rangnick hatte in der Mannschaftsbesprechung vom Amoklauf in Graz erfahren.
Und kurz vor Beginn der Club-WM hat Borussia Dortmund Job Bellingham, den Bruder des Ex-Dortmunders und jetzigen Realprofis Jude Bellingham, verpflichtet. Peter Schulz.
Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Premier League-Aufsteiger AFC Sunderland nach Dortmund und erhält einen Vertrag bis 2030. Übereinstimmende Medienberichten zufolge für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro plus Boni. Joe Bellingham wird dem BVB schon zur kommenden Club-WM zur Verfügung stehen. Besonders die Atmosphäre im Dortmunder Stadion soll dem 19-Jährigen überzeugt haben, zum BVB zu wechseln. Dort war er in der Vergangenheit häufiger zu Gast, um seinen älteren Bruder Jude zu besuchen. Der spielte von 2020 bis 2023 ebenfalls in Dortmund und wechselte dann zu Real Madrid. Joe Bellingham hatte in der vergangenen Saison entscheidenden Anteil am Aufstieg seines AFC Sunderland in die Premier League. Der 19-Jährige lief in 40 von 46 40 Saisonspielen auf, spielte fast immer über 90 Minuten und erzielte 4 Tore.
Ab dem 14. Juni findet in den USA die neue Club-WM statt, erstmals mit 32 Mannschaften. Aus Deutschland ist Borussia Dortmund neben dem FC Bayern München vertreten. Das erste Spiel für den BVB steigt am 17.06. gegen Fluminense aus Rio de Janeiro.
Das war der Sport mit Martin Roschitz. Und gleich gibt's bei uns eine neue Folge von Streitkräfte und Strategien. Da geht's um große Ansagen. NATO-Generalsekretär Rutte fordert ja einen echten Quantensprung bei der Verteidigung. Was genau er fordert und was das für Deutschland und Europa bedeuten könnte. Unser Schwerpunkt gleich nach den Nachrichten.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Ronald Lessig. Nach dem Amoklauf im österreichischen Graz hat die Polizei einen Abschiedsbrief des Täters gefunden. Wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Ruf im ORF sagte, gibt das Schreiben aber keinen Hinweis auf das Motiv des Täters. Aus der Nachrichtenredaktion Simone Kienzle.
Damit bleibt weiter unklar, warum der 21-jährige Österreicher gestern an einer Schule in Graz 10 Menschen und dann sich selbst getötet hat. Medienberichte, wonach der frühere Schüler des Gymnasiums gemobbt wurde, bestätigten die Behörden bisher nicht. Er hatte die Schule damals ohne Abschluss verlassen. Die Bestürzung über die Bluttat in Österreich ist groß. Es gilt eine dreitägige Staatstrauer. Um 10 Uhr soll es eine landesweite Schweigeminute geben.
Der polnische Regierungschef Tusk will heute im Parlament in Warschau die Vertrauensfrage stellen. Dies hatte Tusk nach dem Sieg des rechtsnationalen Nawrocki bei der Präsidentenwahl vor 10 Tagen angekündigt. Es wird erwartet, dass Nawrocki Gesetzesvorhaben von Tusks proeuropäischer Regierung mit seinem Veto blockiert. Tusk will sich deshalb durch eine gewonnene Vertrauensfrage Rückhalt im Parlament holen. Die Innenministerinnen und Minister der Länder beraten heute unter anderem über einen besseren Schutz von Frauen vor Gewalt. Bei ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem um elektronische Fußfesseln für die Täter. Bremens Innensenator Meurer hatte im Vorfeld für eine entsprechende Gesetzesänderung geworben. Gefährdete Frauen könnten dann auf ihrer Armbanduhr erkennen, wenn sie in die Nähe des potenziellen Gewalttäters kommen. Darüber hinaus wollen die Innenminister über eine bessere Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie den Umgang mit der AfD sprechen. In Los Angeles halten die Proteste gegen die US-Migrationspolitik an. Die Bürgermeisterin verhängte eine nächtliche Ausgangssperre. Die Polizei meldete zuletzt mehr als 100 Festnahmen. Aus Washington Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat im Zusammenhang mit den Protesten gegen seine Einwanderungspolitik von einer Invasion aus dem Ausland gesprochen. Trump behauptete ohne jeden Beleg erneut, dass viele der Demonstranten in Los Angeles bezahlt seien. Trump hat 4.000 Soldaten der Nationalgarde und rund 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Der Einsatz der Soldaten ist für bis zu 60 Tage geplant, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage viel Sonne und meist trocken, im Südosten vereinzelt Schauer, aber rasch abziehend bei 16 Grad direkt an der See und bis 28 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag sonnig und trocken, 20 bis 33 Grad und am Freitag viel Sonne, im Westen später Schauer oder Gewitter, 25 bis 34 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die Autobahn 1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen einer Nachtbaustelle noch bis 5 Uhr gesperrt. Und die A100 Wilmersdorf-Wedding ist zwischen Spandauer Damm und Kurfürstendamm ebenfalls bis 5 Uhr noch voll gesperrt. Da hat sich ein bisschen Stau gebildet. Das war's vom Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Heute Nacht mit Carsten Thieler an Ihrer Seite. Ich grüße Sie. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt kurz Pause, denn jetzt gibt es die neue Podcast-Folge von Streitkräfte und Strategien. Der Krieg in der Ukraine steht in dieser Folge wieder im Mittelpunkt. Aber es geht auch um den Zustand der Bundeswehrkasernen in Deutschland. Ihre Gastgeber sind Kai Küstner und Stefan Niemann.
Andrius Kubilius wirkte nachdenklich an diesem wolkenverhangenen Nachmittag in Brüssel. Ich habe den ersten Verteidigungskommissar der EU-Geschichte vor ein paar Tagen bei einem Pressetermin für deutsche Journalisten getroffen. Der Litauer in Diensten der Europäischen Union hat keine Armee und keine Waffen, und doch will er entscheidend dazu beitragen, Russlands Machthaber zu bezwingen im Wettrüsten. Nur mit einer massiven gemeinsamen Kraftanstrengung könne sich Europa noch auf einen drohenden russischen Angriff vorbereiten. Wir müssen den Ukrainern bei der Waffenproduktion helfen, sagte der ehemalige Premierminister Litauens im Gespräch mit uns und fügte dann freimütig hinzu, manchmal wisse er nicht mehr genau, wer eigentlich wem helfe. Wir würden in Wahrheit alle lernen von der überfallenen Ukraine. Und wir machen gleich weiter mit der Mahnung eines Mannes, der ähnlich argumentiert wie der Verteidigungskommissar der EU. Einer, der ganz genau wissen sollte, wie gut oder schlecht das westliche Verteidigungsbündnis derzeit gewappnet ist für einen Angriff. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat am Montag bei einer Rede in London die Mitgliedstaaten der Militärallianz aufgefordert, für einen Quantensprung bei der Verteidigung zu sorgen. Mit Blick auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine brauche das Bündnis für eine glaubwürdige Abschreckung und eine wirkungsvolle Verteidigung deutlich verbesserte Fähigkeiten. Die Mitgliedstaaten hätten sich deshalb kürzlich auf ambitionierte Ziele geeinigt.
The exact details are classified, but we need a 400% increase in air and missile defense.
Die Details sind geheim, aber wir brauchen eine Steigerung von 400% bei Raketenabwehr und Luftverteidigung. Wir sehen in der Ukraine, wie Russland aus der Luft terrorisiert. Deshalb werden wir den Schutzschirm über unseren Ländern stärken. Unsere Armeen brauchen auch tausende zusätzliche gepanzerte Fahrzeuge und Panzer, Millionen Artilleriegranaten. Und wir müssen weitere Fähigkeiten verdoppeln. Logistik, Nachschub, Transport und medizinische Versorgung.
Für Rutte markiert der kommende NATO-Gipfel in Den Haag einen überfälligen Neuanfang.
Wir werden eine bessere NATO bauen, eine, die stärker, fairer und tödlicher ist, damit wir unsere Völker beschützen und unsere Gegner fernhalten können.
Dieses kollektive Commitment werde kosten, sei aber alternativlos, hat Rutte argumentiert. Es sei schließlich Russland gewesen, das den Krieg nach Europa zurückgebracht habe und deshalb für die NATO die stärkste Bedrohung sei. Wir wissen, Kai, solche Forderungen noch stärker aufzurüsten wirken auf manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer alarmistisch. Sind Rüttes Worte aus deiner Sicht übertrieben?
Also aus meiner Sicht steckt dahinter, hinter Rüttes Worten, mehr als Rhetorik, sondern ja in gewisser Weise auch eine Rechenaufgabe. Rutte sieht, worauf sich Putins Kriegsmaschinerie in Russland stützt, und er sieht, was sie leistet. Und auch das hat ja der NATO-Generalsekretär in London deutlich beschrieben.
Putins War Machine is speeding up.
Putins Kriegsmaschine wird schneller, nicht langsamer. Russland stellt seine Kräfte mit Hilfe chinesischer Technologie wieder her und produziert mehr und schneller Waffen, als wir dachten. Bei Munition produziert Russland in 3 Monaten mehr als die gesamte NATO in einem ganzen Jahr. Und es ist zu erwarten, dass Russlands Rüstungsindustrie 1500 Panzer herstellt, 3000 gepanzerte Fahrzeuge und 200 Iskander-Raketen allein in diesem Jahr. Russland könnte in 5 Jahren in der Lage sein, die NATO militärisch anzugreifen. In 5 Jahren.
Das ist ja genau diese Diskussion, wann wäre Russland theoretisch so weit, die NATO in welcher Form auch immer, also hybrid oder direkt anzugreifen. Wir werden diese Diskussion, glaube ich, Stefan, weiterführen und auch immer wieder natürlich die Frage stellen, schießt die NATO dann nicht, was Aufrüstung angeht, übers Ziel hinaus? Worauf wir gleich auch noch näher eingehen, ist aus meiner Sicht, wenn man sich anschaut, wie massiv Russland die Ukraine jetzt gerade Nacht für Nacht mit Drohnenschwärmen, aber auch mit ballistischen Raketen angreift, dann ist aus meiner Sicht zumindest zu erkennen, dass diese Bedrohung jetzt durchaus real geworden ist.
Und wir sollen uns nichts vormachen, hatte Rütte in London ja noch gewarnt, wegen der großen Reichweite vieler dieser russischen Raketen seien wir alle an der Ostflanke. Kai, hat der Kreml eigentlich reagiert auf Rüttes Rede?
Ja, das hat er. Der Kreml versucht ja beständig auch an sein Publikum in Europa gerichtet, der NATO aggressive, expansionistische Absichten zu unterstellen. Und bei dieser Linie bleibt man in Moskau. Die NATO sei ein Instrument, das zur Konfrontation erschaffen worden sei, sagte Putins Sprecher Peskow. Die Rechnung für eine nicht vorhandene Bedrohung würden dann am Ende die europäischen Steuerzahler begleichen müssen. Das ist rhetorisch durchaus gewieft, würde ich sagen, aber mit der russischen Waffenproduktion und mit der russischen Kriegstaktik auch in der Ukraine widerlegt sich der Kreml ja sozusagen derzeit selbst. Schon in unserer Sendung am Freitag hatten wir beide ja über die auffallend massiven russischen Luftangriffe berichtet in letzter Zeit, die der Kreml ja als Reaktion auf die ukrainische Geheimoperation Spinnennetz mit der Ausschaltung zahlreicher strategischer Bomber verkauft. Diese Luftangriffe führt Russland jetzt nicht nur weiter, sondern hat sie noch einmal verstärkt. In der Nacht zum Dienstag mit laut ukrainischen Angaben über 300 Drohnen, 7 Raketen unter anderem auf die Hauptstadt Kiew, aber auch auf die im Süden gelegene Stadt Odessa. Und eine Nacht zuvor erlebte die Ukraine die wohl schwersten Angriffe aus der Luft mit einer Kombination aus Drohnen und Raketen seit Kriegsbeginn mit nahezu 500 Flugkörpern, fast 480 Drohnen laut ukrainischen Angaben, zahlreichen Cruise Missiles, aber auch erneut mit 4 Überschallraketen vom Typ Kinschall. Das ist jene von Putin so gepriesene Waffe, die nicht bekämpft werden könne.
Lass uns über die kurz reden. Es gibt verschiedene Militärblogger, die schreiben, alle 4 seien von ukrainischer Seite erfolgreich bekämpft worden. Stimmt das so?
Ja, der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Inat, verlautbart das auch ganz offiziell. Ich sage mal in aller Vorsicht, wir können diese Angaben nicht unabhängig überprüfen, schon gar nicht so schnell. Aber zur Erinnerung nochmal, es ist schon in der Vergangenheit öfter Patriot-Raketenabwehrsystemen gelungen, die Kinschall-Raketen unschädlich zu machen. Das funktioniert nicht immer, bringt auch die Patriots an den Rand ihrer Möglichkeiten, aber sie schaffen es immer wieder. Jetzt habe ich sogar Berichte gelesen, dass es in diesem Fall von Israel gelieferte Systeme gewesen seien, die das ermöglicht haben. Auch dafür keine unabhängige Bestätigung, aber es führt mich zu einem, wie ich finde, hochinteressanten Punkt, was nämlich offiziell bestätigt ist, dass Israel die Ukraine mittlerweile militärisch unterstützt. Der israelische Botschafter in der Ukraine, Michael Brodsky, hat nämlich öffentlich bestätigt, dass einst von den USA gelieferte Patriot-Flugabwehrsysteme in die Ukraine geschickt wurden, ohne da die genaue Anzahl oder weitere Details preiszugeben. Trotzdem eine Nachricht, finde ich, die Aufmerksamkeit verdient, hatte doch Israel bislang stets sehr viel Wert auf seine Neutralität in diesem Krieg gelegt. Wir wissen aber auch, dass sich nach Moskaus öffentlicher Unterstützung für die Hamas die Beziehungen Israels zu Russland rapide verschlechtert hatten.
Und in Sachen Friedensgespräche, da war in letzter Zeit kein Fortschritt auszumachen. Und auch US-Präsident Trump musste ja nach seinem letzten Putin-Telefonat kleinmütig zugeben, es werde wohl noch dauern, bis es Frieden gebe. Aber beim Gefangenenaustausch, da gibt es kleine Schritte voran wenigstens.
Genau, das war ja das einzige Feld, auf dem sich die Direktverhandler in Istanbul aufeinander zubewegten. Diesmal hatte man sich auf den Austausch vor allem junger und schwer verletzter Soldaten geeinigt, wobei mittlerweile eine Gruppe russischer Soldaten und eine ukrainischer Soldaten heimgekehrt sind. Erneut gab es dort wirklich herzzerreißende Szenen. Zu sehen ist zum Beispiel in einem Video ein Soldat, der kurzgeschoren, sehr dünn, in eine gelb-blaue ukrainische Flagge gehüllt, gerade angekommen in der Heimat, seine Mutter anruft und unter Tränen in das Handy ruft: Mami, ich bin zu Hause. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach insgesamt von einem schwierigen Prozess bei diesem Gefangenenaustausch, der sich auch über Tage hinziehen werde. Auch gab es ja zuletzt offenbar Streit bei der Übergabe gefallen. Ne? Aber man geht davon aus, dass es auf diesem Gebiet zumindest weitergeht. Aber insgesamt in Sachen Diplomatie sieht es tatsächlich eher düster aus.
Dann schauen wir wie gewohnt zuletzt noch auf die Frontlinien und die militärische Lage, Kai.
Die, wie der ukrainische Präsident Zelensky dieser Tage zugeben musste, schwierig bleibt für die ukrainische Armee. Aufsehenerregend dabei Meldungen, dass die russische Armee erstmalig überhaupt an die Grenze oder sogar schon in die ukrainische Region Dnipropetrovsk vorgedrungen sei. Dieses so wichtige Bergbau- und Industriegebiet in der Ukraine. Dass russische Panzer sich bereits in diesem Oblast befänden, hatten ukrainische Offizielle bestritten. Trotzdem ist unbestritten, dass Russland auf diese Weise zusätzlichen Druck auszuüben sucht auf die ukrainischen Streitkräfte. Das alles spielt sich ja ab im Grenzgebiet Donetsk, Dnipropetrovsk, also nicht weit von der Region Pokrovsk entfernt, also jenem Ort, von dem wir in fast jeder Sendung berichten. Dieser Ort, der ja weiter droht, eingeschnürt zu werden von russischen Kräften. In Moskau ist nun die Rede davon, auch in Dnipropetrovsk wolle man eine Pufferzone errichten, eine sogenannte, dieselbe Argumentation also wie im Norden in der Region Sumy, als müsse sich Russland gegen die Ukraine verteidigen und nicht umgekehrt. Auch dort in Sumy selbst steht die Ukraine weiter stark unter Druck. Es wird befürchtet, dass hier eine größere Offensive Russlands droht in den nächsten Wochen. Auch wenn ich interessant fand, dass Zelensky seine zunächst noch warnende Botschaft vom Wochenende dann am Montagabend doch wieder in eine zumindest etwas zuversichtlichere verwandelte, indem er sagte, es werde intensiv gekämpft, insbesondere in den Gegenden Pokrovsk, Sumy und Kursk. Die russische Taktik bestehe im Grunde in Raumgewinn um jeden Preis. Also Verluste würden vernachlässigt, um durch den Sturm auf ukrainische Stellung 1 Meter Territorium zu gewinnen. Aber, so hat es Zelensky ausgedrückt, auch die russischen Möglichkeiten seien nicht endlos.
Danke, Kai. Ich weiß nicht, ob du Boris Pistorius noch aus unserer letzten Ausgabe im Ohr hast. Der Verteidigungsminister hatte da in Bezug auf die von der NATO geforderten neuen Fähigkeiten und die dafür nötigen schätzungsweise 60.000 zusätzlichen Soldatinnen und Soldaten gesagt, eine Wehrpflichtdebatte nütze uns derzeit gar nichts. Die Bundeswehr hätte gar keine ausreichenden Kapazitäten. Da trifft es sich gut, dass wir ohnehin einen Schwerpunkt geplant hatten zum Zustand der Bundeswehrinfrastruktur. Denn falls die ausgesetzte Wehrpflicht in Deutschland wieder eingesetzt werden sollte, müsste die Bundeswehr Zehntausende junger Männer unterbringen. Aber hat sie dafür eigentlich genug Unterkünfte in Kasernen, genug Ausbildungsräume? Unsere Kollegin Julia Weigelt hat dazu recherchiert und beschreibt die Lage, die Ursachen für Probleme und was getan werden kann, um die Infrastruktur fit zu machen für eine Welt im Umbruch. Ich habe sie zunächst gefragt, wie er ist, der Zustand der Bundeswehrliegenschaften.
Ja, Stefan, du hast ja schon erklärt, Infrastruktur, dazu zählen ja eine ganze Menge Sachen. Und ich habe mal angefangen mit den Unterkünften. Und darüber habe ich mit ein paar Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Und ja, für viele, mit denen ich da gesprochen habe, da war das Jahr 2015 so ein einschneidendes Erlebnis, wo sie wirklich am Ende ihres Verständnisses angekommen waren.
2015, das war das Jahr, als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, viele auch aus dem Bürgerkriegsland Syrien.
Genau, genau. Und für diese Menschen wurden dann natürlich auch Unterkünfte gesucht. Ja, und ein Soldat hat mir erzählt, er war damals im nordhessischen Schwarzenborn stationiert und er will anonym bleiben, seine Stimme haben wir nachsprechen lassen.
Da hieß es erst, die Geflüchteten sollten in unserer Unterkunft untergebracht werden. Das waren Holzbaracken aus den 1950er Jahren. Nachts haben wir immer die Ratten in den Holzwänden gehört. Und 2015 hat sich das Bundesamt für Migration dann unsere Unterkunft angeschaut und gesagt, hier können die Geflüchteten auf keinen Fall unterkommen, das ist ja menschenunwürdig. Tja, und dann sind die Menschen woanders untergebracht worden und wir Soldaten sind in den Baracken geblieben. So viel zur Fürsorgepflicht und Wertschätzung durch die Bundeswehr.
Ja, und das habe ich halt von mehreren Soldatinnen und Soldaten gehört, aus verschiedenen Standorten, dass deren Unterkünfte 2015 dem Standard für die Unterbringung von Geflüchteten eben nicht genügt hätte. Das ist kein Einzelfall und das ist auch beim Deutschen Bundeswehrverband bekannt. Das ist so eine Art Soldatengewerkschaft. Und ich habe mal mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Oberstleutnant Marcel Bonert gesprochen.
Das ist wirklich etwas, da fühlen die Soldaten sich ja wirklich wahnsinnig zurückgesetzt. Da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn beim einen oder anderen Staatsbürger in Uniform vielleicht mal eine politische Einstellung entsteht, die nicht ganz in der Mitte der Politik liegen, da wo wir es gerne hätten, in der Spannweite der demokratischen Parteien. Denn sowas ist ja etwas, was einfach nicht vermittelbar ist. Was soll dieser Soldat denn zu Hause erzählen? Ja, dass er den Platz gemacht hat für eine Flüchtlingsunterkunft, das dann aber als menschenunwürdig empfunden wurde und dann er dann als Soldat oder sie dann als Soldatin wieder einziehen musste. Es ist etwas, das einfach, ja, ne, das kann man keinem Menschen erzählen.
Also hörbare Fassungslosigkeit da auch beim Bundeswehrverband. Wie sieht es denn generell aus in Sachen Gebäude und Unterkünfte?
Ja, also wir können heute ja nur über Ausschnitte reden. Die Bundeswehr hat ja rund 1500 Liegenschaften über ganz Deutschland verteilt. Und in diesen Liegenschaften gibt es rund 35.000 Gebäude mit 900.000 Räumen, ja? Also einfach riesengroß. Und deine Frage, wie ist der Zustand? Dazu gibt es immer wieder Antworten im Bericht der Wehrbeauftragten. Und auch im aktuellen Bericht der scheidenden Wehrbeauftragten Eva Högel sind da einige Beispiele aufgeführt. Zum Beispiel in der Südpfalz-Kaserne im rheinland-pfälzischen Germersheim. Da gab es Schimmel in Stuben und Sanitärräumen, Wasserschäden, von den Wänden abblätternder Putz war da allgegenwärtig, schreibt sie. Und es hätte da einen Investitionsstau gegeben von 125 Millionen Euro alleine dort. Also es geht um Neubau von Unterkunftsgebäuden, eine Sanierung der Schießbahn und auch eine Sanierung von Material- und Munitionslagern. Und da lag wohl keines dieser Bauvorhaben im Zeitplan. Und die Fertigstellung aller dieser Maßnahmen, damit sei wohl erst in den 2030er Jahren zu rechnen.
Diese unfassbar langen Bauzeiten, was sind denn die Gründe dafür eigentlich?
Ja, also mal zwei Aspekte dazu. Der Grund, der sozusagen an der Oberfläche liegt, zu viele Leute reden mit. Es sind einfach unfassbar viele Beteiligte in diesen Bau- und Planungsprozess eingebunden. Und dafür habe ich mit einem Standortältesten der Bundeswehr gesprochen. Und er will anonym bleiben. Auch seine Stimme haben wir nachsprechen lassen und er erlebt das so.
Ich bin an der Priorisierung von Baumaßnahmen beteiligt, zumindest theoretisch. In der Praxis habe ich als Mensch in Uniform kaum etwas zu sagen. Ich bin ganz unten in der Nahrungskette. Trotzdem werde ich immer angeschaut, wenn etwas nicht läuft. Während die planenden Zivilisten gemütlich in ihren Büros sitzen und Kaffee trinken können, stehe ich vor dem Problem, unsere Leute nicht vernünftig unterbringen zu können. Es gab Zeiten, da haben junge Soldaten im Auto geschlafen, weil keine Schlafplätze vorhanden waren. Ich erinnere mich an Kommandeursrunden, bei denen wir alle mit hängenden Schultern saßen. Einige Gebäude sind zu 98% fertiggestellt, aber sie dürfen nicht genutzt werden, weil der Bodenbelag fehlt. Da muss erst ein Nachtrag für die Genehmigung im Haushalt geschrieben werden. Währenddessen laufen die Soldaten täglich an diesen Gebäuden vorbei und hausen in miserablen Unterkünften. Das tut mir in der Seele weh. Am liebsten würde ich die Wand anschreien.
Ja, also du merkst richtig, wie da auch Druck auf dem Kessel ist. Und dieser Offizier, den ich interviewt habe, der sagt, in Sachen Infrastruktur bei der Bundeswehr, da sei die Lage insgesamt ernüchternd.
Sieht der Offizier da noch andere Gründe, warum Infrastrukturprojekte innerhalb der Bundeswehr so lange dauern?
Ja, also das ist interessant. Es gibt tatsächlich noch einen zweiten Aspekt, wie es zu diesen ewig langen Verfahren kommt. Und nach Ansicht des Standortältesten ist das folgende Aspekt.
Das Problem ist systemisch. Wir wollen alles bis ins letzte Detail richtig machen. Aber ich bin der Meinung, wir sollten lieber einfach mal anfangen. Stattdessen herrscht überall Angst. Angst vor dem Bundesrechnungshof, Angst vor Fehlern. Führungskräften wird beigebracht, auf Nummer sicher zu gehen. Niemand will angreifbar sein. Jeder zieht sich auf die sichere Seite zurück und wird zum Herr Kannig aus der Willnichstraße. Und während wir auf die dritte Prüfschleife warten, freut sich der Russe. Dabei ist es doch so, jeder hat Spielräume in den Vorschriften und wenn jemand wirklich will, findet sich auch immer eine Lösung. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind unglaublich leidensfähig, was Unterkünfte betrifft, aber irgendwann ist auch da die Grenze erreicht. Wenn wir weiterhin alles irgendwie möglich machen, wird sich nichts ändern. Wir müssen auch mal Grenzen setzen. Nicht zuletzt, um die Menschen in der Truppe vor dem Ausbrennen zu schützen. Klar, für eine gewisse Zeit könnten wir Wehrpflichtige wieder ausbilden, sie in Zelten unterbringen und improvisieren. Aber irgendwann geht das auf die Substanz und das kann niemand wollen.
Dieser Standortälteste sagt im Ernst, die Bundeswehrinfrastruktur sei nicht so ausgelegt, dass tausende neue Wehrdienstleistende überhaupt längerfristig ausgebildet werden könnten, ohne dass die Kampfkraft insgesamt leidet. Was sagt denn die Bundeswehr offiziell dazu eigentlich?
Ja, ich habe Antworten bekommen dazu schriftlich von einer Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Und für wie viele potenzielle Rekrutinnen und Rekruten das Amt genau plant, das wollte mir die Sprecherin nicht sagen. Und wie viele freie Unterkünfte gibt es denn eigentlich derzeit, wollte ich mal wissen, um eben rauszufinden, inwieweit die Infrastruktur tausende neue Rekruten wirklich verkraften könnte. Und da ist die Antwort.
Die Belegung und die Verteilung der Infrastruktur vor Ort, also auch der verfügbaren Unterkünfte, erfolgt eigenständig durch den Nutzer und unterliegt zum Teil täglichen Änderungen. Eine zentrale Zusammenfassung der bundesweit verfügbaren freien Unterkünfte ist daher nicht möglich. In einem ersten Schritt können kurzfristig durch die intensivere Nutzung von Bestandsgebäuden die Kapazitäten erhöht werden. Dies kann insbesondere durch die serielle Schaffung weiterer Unterbringungs- und Ausbildungsinfrastruktur gelingen. Mittel- und langfristig werden auch die Nutzung neuer Liegenschaften sowie die Errichtung von Infrastruktur für Unterbringung, Ausbildung, Übung und Materialbewirtschaftung erforderlich sein.
Also Kapazitäten erhöhen durch intensivere Nutzung von Bestandsgebäuden, das klingt ein bisschen nach dem, was der Standortälteste gesagt hat, dass die Verantwortlichen vor Ort dann alle Abstriche machen müssen, aber das nicht durchhaltefähig ist, weil es an die Substanz geht. Und wenn wir bei den Bestandsgebäuden sind, dass bei denen auch enormer Sanierungsbedarf herrscht, dazu hatten wir ja schon ein paar erschreckende Beispiele. Hast du dazu auch Zahlen?
Ja, also die Werbeauftragte schreibt dazu, dass der Gesamtinvestitionsbedarf im Bereich Infrastruktur, dass der bei 67 Milliarden Euro liegt. Davon werden allein 24 Milliarden Euro für Sanierungen gebraucht.
Und was ist die Erklärung des Bundesamtes, warum Bauen bei der Bundeswehr so unfassbar lange dauert?
Ja, also die Sprecherin hat mir geantwortet, dass die reine Bauzeit oft nicht das Problem sei, sondern eher die Planungszeit davor. Und das Bundesamt sagt, der Flaschenhals, der liege bei den Landesbauverwaltungen, weil die Personalmangel hätten. Und es gäbe auch noch ein anderes Problem, das Vergaberecht mit langen Ausschreibungsfristen.
Was hat sich denn getan in den letzten paar Jahren, also mindestens mal seit 2022, um diese Probleme auch anzugehen?
Also jetzt kommen auch mal ein paar gute Nachrichten. Der Riesentanker Infrastruktur der Bundeswehr, da scheint schon ein Kurswechsel eingeleitet worden zu sein. Es gab zum Beispiel im vergangenen Jahr eine Fachkonferenz Infrastruktur mit einer Bund-Länder-Projektgruppe. Da wurden 38 Maßnahmen identifiziert, unter anderem die kombinierte Beschaffung von Rüstung und Infrastruktur. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Kampfjet kaufen wollen würde, ja, dann würde mir der Verkäufer vielleicht auch die Halle dafür gleich mitbauen. Und es gab eine Projektrahmenvereinbarung zwischen Verteidigungsministerium und der Bundesimmobilienanstalt. Und diese Bundesimmobilienanstalt, BIMA, die soll jetzt einige Planungsaufgaben von den Landesbauverwaltungen übernehmen, damit die entlastet werden. Außerdem noch ein weiterer Punkt, die Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes, die sind überarbeitet worden. Das hört sich jetzt vielleicht auch, könnte ein bisschen langweilig sich anhören, aber wir müssen ja irgendwie auch mal ran, ne, an diese Vorschriften. Und die erlauben jetzt, dass verschiedene Verfahrensschritte parallel durchgeführt werden können und dass es weniger Prüfungsinstanzen gibt. Und wenn wir nochmal auf die Länderebene gucken, da ist es so, Bayern hat da beschlossen, dass die Bundeswehr keine Baugenehmigungen mehr braucht und dass auch der Denkmalschutz zurückgestellt wird.
Also nach so einem richtigen Doppelwumms klingt es noch nicht, aber es tut sich wirklich was, das muss man wohl sagen. Vielen Dank, Julia, für deine Recherchen.
Sehr gerne.
Das war die neueste Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Diese und alle weiteren Folgen finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action. Die neue Staffel des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben. Und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben ein Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum. Und es ist auch ein Schlag ins Gesicht,
dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.
Und dort in der ARD Audiothek, ich sage es gerne immer wieder, gibt es natürlich auch noch viele andere Dinge zu erleben und zu entdecken. Viel frisches Hörfutter für unterwegs, fürs Abwaschen, für die Steuererklärung, die noch gemacht werden muss. Also gerne runterladen, kostet auch nichts. Im App Store Ihres Vertrauens die ARD Audiothek am besten auch auf den Homescreen Ihres Smartphones legen, damit Sie das immer im Blick haben. Und runterladen kann man die ganzen Inhalte übrigens auch, sodass man Datenvolumen spart. Sie hören die ARD Infonacht um kurz vor vier. Gleich gibt es die nächsten Nachrichten bei uns und dann detaillierte Infos zum aktuellen Verfassungsschutzbericht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Nach dem Amoklauf in Graz gilt in Österreich eine dreitägige Staatstrauer. Unklar ist weiter das Motiv des Täters, der in seiner früheren Schule 10 Menschen und sich selbst erschoss. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen, die von Schüssen und Schreien an dem Grazer Gymnasium berichteten. Am Abend aber auch weiter drängende Fragen, wie der Täter, ein 21-jähriger Steirer, arbeitslos, ohne Schulabschluss, Ex-Schüler der Schule, an der er gezielt um sich schoss, wie dieser junge Mann legal an die beiden Tatwaffen kommen konnte, eine Pistole und eine Schrotflinte.
Polens Premierminister Tusk will heute im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Hintergrund ist der Sieg des rechtskonservativen Politikers Nawrocki bei der Präsidentenwahl. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die Peace-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Kalifornien hat rechtliche Schritte gegen die Entsendung von Soldaten durch die US-Regierung eingeleitet. Gouverneur Newsom erklärte einen entsprechenden Eilantrag bei einem Bundesgericht. Damit will er verhindern, dass die Trump-Regierung Nationalgardisten und Marines bei Razzien gegen Einwanderer einsetzt. Eigentlich sollten die Soldaten nur zum Schutz von Bundesbehörden entsandt werden. Die Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gehen trotz eines Versammlungsverbots in Los Angeles weiter. Die Bürgermeisterin verhängte eine nächtliche Ausgangssperre. Der Künstler Günter Uecker ist tot. Wie sein Verlag am Abend mitteilte, starb der 95-Jährige in Düsseldorf. Der gebürtige Mecklenburger gilt als einer der wichtigsten deutschen Nachkriegskünstler. Uecker schuf weltbekannte großformatige Nagelreliefs auf Leinwänden, aber auch auf Objekten wie Stühlen oder Klavieren.